Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind Konsequenzen. Und ich bin wie immer nicht allein hier. Ich habe heute zwei Leute, mit denen ich sprechen kann.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin auch wieder da. Und ich freue mich, dass wir heute, wie angekündigt, eine neue Folge machen. Und zwar nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben uns die liebe Lilly eingeladen. Die liebe Lilly haben wir kennengelernt. Tatsächlich durch einen Zufall sind wir zueinander gekommen. Haben gequatscht, haben uns gut verstanden, haben gedacht, ja, lass uns doch mal was zusammen machen. Und die Lilly ist Baufisch-Spezialistin. Und ein Thema, was wir tatsächlich noch nicht so intensiv, okay, gar nicht besprochen haben, ist das Thema Baufinanzierung. Wir merken aber, immer mehr Leute wollen bauen, auch in jungen Jahren. Und was gibt es Besseres, als uns die Expertise einzuladen? Herzlich willkommen, liebe Lilly.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch, weil du mich jetzt als Lilly vorgestellt hast. Elisabeth Saulich ist eigentlich mein Name, aber die meisten nennen mich tatsächlich Lilly. Genau, also ich bin jetzt schon mega gespannt und ja, freue mich total.
Sehr cool. Ja, und heute geht es ja um das Thema Baufi, weil, wie ich ja weiß und die Christina auch, aber die Leute vielleicht noch nicht, du machst hauptsächlich Baufinanzierung. Ist das so richtig? Könnte man das so stehen lassen?
Genau, also wir machen mittlerweile eigentlich nur noch Baufinanzierungen, also mein Team und ich. Und unsere Kunden sind tatsächlich auch meistens Eigennutzer, also wir finanzieren auch Kapitalanlagen, aber deswegen will ich fast sagen, dass wir uns auch noch auf das Thema Eigennutzung spezialisiert haben.
Was ich so spannend finde an der Zusammenarbeit ist, dass du ja auch in der Regel digital arbeitest. Also es gibt auch noch Termine, wo du hingehst nur zur Bank, aber in der Regel bist du ja auch so wie wir digital unterwegs.
Ja, genau. Wir sind mittlerweile eigentlich fast nur noch digital unterwegs. Das heißt, wir machen unsere Beratungen zu 90% per Videocall. Wir sind hin und wieder noch bei Bankterminen dabei, gerade wenn eine Finanzierung über eine örtliche Bank abgewickelt wird bei uns in der Gegend. Dann gönnen wir es uns einfach auch, da unsere Kunden nochmal mit zu begleiten. Wäre theoretisch auch nicht nötig, aber es ist für uns auch eine willkommene Abwechslung. Und hin und wieder kommt es tatsächlich auch vor, dass Kunden zu uns ins Büro kommen, die jetzt hier in der Gegend wohnen. Aber da wir auch deutschlandweit beraten, kommt es jetzt, wie gesagt, nicht so oft vor.
Ja, und das ist das Coole. Deswegen können wir auch, ja. Wenn wir, also man hört es kaum an uns beiden, dass wir verschiedene Dialekte haben. Ich also keinen, du vielleicht, ne? Wer weiß das schon. Und dass wir halt tatsächlich auch zusammenarbeiten können und uns gegenseitig unterstützen und helfen können, weil es alles eben digital funktioniert. Von daher ist es ja schnurzpiep egal, ob jemand das jetzt hört, der sitzt in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein. Da wir ja vernetzt sind, digital spielt es keine Rolle. Oder wie ist das? Also wie arbeitest du, wenn ich jetzt sage, also ich würde einfach mal ganz von vorne anfangen, wenn ich jetzt sage, ich will ein Haus kaufen. Was mache ich dann?
Ja, also wir machen so mit unseren Kunden oder mit den Interessenten, wer sich mit der Finanzierung beschäftigt. Und ich sage immer, es gibt kein zu früh, sich mit der Finanzierung zu beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Wir sagen hin und wieder, manchmal würde es schon gut tun, sich noch früher damit zu beschäftigen. Und deswegen bieten wir unseren Kunden auch so einen ersten Termin an, der dauert in der Regel auch so 1,5 bis 2 Stunden, wo wir einfach rund ums Thema Baufinanzierung informieren. Das heißt, wir erzählen, was ist alles wichtig was muss man berücksichtigen auch bei der weiteren Planung. Wir klären da auch über Förderungen auf, also in allen Bundesländern natürlich, denn mittlerweile gibt es wirklich in jedem Bundesland irgendeine andere Förderung. Und auch da erklären wir einfach, was ist da wichtig, was muss man da auch möglicherweise berücksichtigen schon im Vorfeld, um die Förderungen auch nutzen zu können. Und das ist eigentlich so das Wichtigste in diesem ersten Termin immer. Wir berechnen wirklich so ein grobes Budget mal durch mit den Kunden zusammen, dass man einfach auch weiß, in welche Richtung kann es denn überhaupt gehen, wo kann ich denn überhaupt eine Immobilie suchen, also in welchem Preissegment. Deswegen sage ich immer, es gibt kein zu früh, denn wenn ich von vornherein weiß, in welchem Preissegment ich schauen kann, dann spare ich mir im Endeffekt einfach viel Zeit und damit auch Geld, wenn ich dann einfach gezielt nach der Immobilie suche oder auch nach einem Bauprojekt, Bestandsimmobilie, also ganz egal. Ich schaue halt wirklich oder fokussiere mich auf das, was ich mir letzten Endes auch leisten kann und verschwende nicht unnötig Zeit mit Immobilien, die letzten Endes sowieso nicht finanzierbar sind.
Also macht es schon Sinn, so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich irgendwie weiß, in 2, 3 Jahren könnte es mal irgendwie soweit sein, dass ich da ein Eigenheim finanzieren möchte, dass ich mich jetzt schon mal im Vorfeld mit auseinandersetze und vielleicht auch eventuell schon mal einen Termin wahrnehme, auch wenn es noch ein Jahr oder zwei hin ist, damit ich auch einfach weiß, wie muss ich oder wie viel Eigenkapital muss ich auch eventuell schon mal ansparen und wie, wo gucke ich am besten und was für eine Preisklasse habe ich. Also es macht dann schon Sinn, sich weitaus, also ganz weit im Voraus schon mal zu informieren.
Definitiv. Also ich sage mal, ein Jahr ist auch gar nicht so weit, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch von einem
Okay.
Sanierungsprojekt oder einem Bauprojekt spricht, denn da dauert die Planungsphase in der Regel schon mehrere Monate. Also da ist ein Jahr gar nicht so weit entfernt. Aber selbst wenn ich sage, in 2, 3, 4, 5 Jahren will ich eine Immobilie erwerben, also ich sage mal, grundsätzlich, wenn ich überhaupt den Wunsch habe, irgendwann eine Immobilie zu erwerben, macht schon Sinn, einfach mal so ein Finanzierungsgespräch zu führen. Denn da geht es ja, wie gesagt, einfach nur allgemein darum, was muss ich überhaupt berücksichtigen? Du hast einen guten Punkt angesprochen, das Thema Eigenkapital. Das heißt, wir schauen uns oft auch bestehende Verträge an. Klassiker sind so die bestehenden Bausparverträge, die die Kunden ja teilweise sogar wirklich en masse haben. Wir erleben es nicht selten, dass Kunden 4, 5, 6 Bausparverträge haben, wo wir dann auch, gerade wenn wir noch lange hin haben, bis die Immobilie tatsächlich dann quasi kommt, wo wir einfach schauen, macht es überhaupt Sinn, die Verträge zum Beispiel jetzt noch so zu besparen, wie man das tut, oder macht es nicht vielleicht Sinn, dann einen anderen Weg einzuschlagen? Also, und von dem her, wie gesagt, ja, schadet es nicht, da im Vorfeld mal drüber zu sprechen, und da schauen wir uns eben auch die bestehenden Verträge an.
Und was ist jetzt so das Wichtige, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein Haus oder ich weiß schon, ich möchte eine Wohnung kaufen oder ein Haus und da auch nochmal einziehen, worauf sollte ich denn achten? Ist es dieser obligatorische Zins, von dem alles abhängt, wo alle so wirklich hinterherrennen und sagen, das ist jetzt wichtig und die bösen Zinsen? Was ist denn so das Wichtige, wo du sagst, es gibt nicht nur einen Punkt, sondern vielleicht muss man auch noch 2, 3 Punkte beachten?
Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, weil der Zinssatz ist natürlich für ganz viele Kunden, die sich überhaupt mit der Immobilie beschäftigen, in erster Linie das Wichtigste. Es wird auch ganz oft schon ganz zu Beginn auch gefragt, wie ist denn der aktuelle Zinssatz? Wo liegt man denn momentan? Und wir sagen immer, ja, der Zinssatz ist wichtig bei der Finanzierung. Deswegen machen wir diesen Job ja auch und schauen letzten Endes auch, wo bekommen wir den besten Zinssatz. Aber wir sind der Meinung, gerade im Vorfeld, gerade bei diesem ersten Gespräch auch, spielt der Zinssatz tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Denn der Zinssatz, der ist einfach von so vielen Faktoren abhängig. Das lässt sich in dem ersten Gespräch noch gar nicht sagen, wie hoch der ist. Und deswegen sage ich immer, sind viele andere Faktoren viel, viel wichtiger. Aus meiner Sicht sind zum Beispiel zwei Dinge ganz wichtig, mit denen man sich auch als, ja, ich sage mal, als zukünftiger Immobilienerwerber unbedingt beschäftigen sollte. Und zwar ist das eine das Thema Eigenkapital, also dass man sich wirklich damit beschäftigt, zum einen, was habe ich denn an Eigenkapital? Was kann ich auch alles an Eigenkapital verwenden? Kommt vielleicht von der Familie noch irgendwo was hier, eine Schenkung, eine vorzeitige Erbschaft oder ähnliches? Kann ich mir da privat irgendwo was leihen, was ich mit nutzen kann? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Versicherungen, wo in den nächsten Jahren Geld rauskommt, das ich auch als Eigenkapital mit einbinden kann? Also das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich auch eben immer sage, man muss unterscheiden zwischen dem Eigenkapital, das ich habe, und dann eben dem Eigenkapital, das ich letzten Endes auch für die Finanzierung einsetze. Aber genau darüber unterhalten wir uns auch. Was ist es da der Unterschied? Was macht eben auch Sinn einzusetzen? Und ein zweiter wichtiger Punkt, der letzten Endes tatsächlich in meinen Augen auch ganz ausschlaggebend dafür ist, was man sich tatsächlich leisten kann, ist die mögliche Rate. Also die Rate, die ich mir leisten kann, aber auch die Rate, die ich mir leisten will. Das kann möglicherweise das Gleiche sein. Bei den meisten ist es nicht das Gleiche, sondern bei den meisten ist die Rate, die ich mir leisten kann, letzten Endes einfach meine Einnahmen abzüglich der Ausgaben. Und mit denen sollte ich mich im Vorfeld natürlich auch intensiv beschäftigen. Und dann sagen wir aber immer, man soll so seine Wohlfühlrate auch finden. Ja? Denn so ein Kredit soll dann nicht so bestehen, dass man wirklich nicht mehr schlafen kann, dass man jeden Cent zweimal umdrehen muss, sondern dass man beruhigt sein kann, dass man weiß, ja, ich habe jetzt meine Immobilie, aber ich kann trotzdem noch leben. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich mit der möglichen Rate zu beschäftigen. Aber genau das machen wir eben auch zusammen mit unseren Kunden dann in diesem ersten Termin.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, was für eine mögliche Rate es sein könnte, muss man ja dann eventuell auch solche Sachen berücksichtigen, wie bekomme ich nochmal Kinder, ist meine Kinderplanung abgeschlossen, was kommt da, weil das beeinflusst ja auch ganz viel von der Rate eben. Kinder sind teuer, ich denke, ihr wisst das, ich nicht,
Ja,
aber
auf jeden
Kinder
Fall.
sind.
Oder Lilly? Also günstig sind sie nicht.
Genau, aber das ist ja dann wahrscheinlich, also könnte ich mir jetzt vorstellen, auch eben so ein Punkt, den man dann ja auch berücksichtigen muss, dass ich vielleicht nicht das nehme, okay, das kann ich mir gerade so leisten, sondern es kann ja auch beispielsweise sein, ich kriege Kinder, dann gehe ich in Teilzeit. Also das muss man ja irgendwie auch vorausplanen, vermute ich mal, weil so eine Finanzierung schließt man ja nur mal über so ein paar mehr Jahre ab.
Und was ich dazu sagen möchte, zu dem Punkt, was Christina sagt, also ich habe noch nie so oft den Spruch gehört wie bei der Finanzierung, Gier frisst Hirn, dass die Leute also Emotionen haben, total in Love sind und sagen, diese Immobilie, die brauche ich. Und da sind Scheuklappen irgendwie auf den Augen, weil da ja so viele Emotionen sind. Man will ja dieses Traumhaus haben. Und da finde ich, das ist ein absoluter, mega guter Punkt zu sagen, wie ist denn die Kreditrate jetzt in 3, 5, 7, 10 Jahren?
Ja, definitiv. Also ich gebe euch beiden recht, zum Thema Emotionen vielleicht. Ich habe schon gesagt, wir haben ja hauptsächlich Eigennutzer. Da spielen die Emotionen eine große Rolle, definitiv, und ist ja auch wichtig. Aber ich sage auch immer, da kommt dann eben auch ich ins Spiel, und ich halte die Emotionen raus. Das heißt, ich bin der rationale Part. Ich sage auch einfach offen und ehrlich, was machbar ist und was nicht. Das ist dann auch teilweise nicht böse gemeint, sondern einfach nur ehrlich, weil, wie du schon sagst, Christina, so eine Finanzierung dauert in der Regel 20, 30 Jahre mittlerweile. Und da muss ich halt voraus ausschauend denken. Aber wie gesagt, das ist dann auch mit unser Part, dass wir dann da auch ein bisschen so einen Daumen drauf drücken und sagen, so läuft's nicht, auch wenn sich das manchmal so schön anhört. Aber man muss definitiv in die Zukunft schauen. Also viele unserer Kunden haben eben noch keine Kinder. Und deswegen sprechen wir genau dieses Thema immer beim ersten Termin schon mal an und wir sagen, wenn ich nur mit dem Gedanken spiele, irgendwann mal Kinder zu haben, egal ob das jetzt ein Kind oder mehrere ist, dann muss ich diese Planung in die Finanzierungsplanung mit einbringen. Alles andere ist wirklich fatal. Und deswegen gebe ich immer als Hausaufgabe eigentlich auch auf, neben dieser aktuellen Ein- und Ausgabenaufstellung, die man machen sollte, um herauszufinden, was man sich leisten kann, eben auch eine künftige Ein- und Ausgabenaufstellung zu machen. Und da sollte man eben genau das mit ins Spiel bringen. Das heißt, ich sage dann sogar immer, wenn es um das Thema Familienplanung geht, sollte man im besten Fall bei der Finanzierung die Zeit betrachten nach der Elternzeit, weil viele dann immer fragen, wie ist denn das? Muss ich jetzt das irgendwie überbrücken in der Elternzeit? Kann ich da weniger Rate bezahlen? In der Regel habe ich bei der Finanzierung halt immer die gleiche Rate. Klar, es gibt auch Ausnahmen, wo ich es ein bisschen flexibler darstellen kann, aber in der Regel habe ich eine gleiche Rate und deswegen sollte ich die immer stemmen können. Und deswegen sollte man es eben so anpassen, wie es nach der Elternzeit funktioniert. Und dazu kommt ja eben auch noch, dass die meisten nach der Elternzeit nicht mehr beide Vollzeit arbeiten. Ja, die meisten haben so ihre aktuellen Vollzeitgehälter immer im Kopf und sehen, was sie sich leisten können und denken da eben nicht dran, wie es dann ausschaut, wenn dann mal Kinder da sind. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das in die Planung mit einzubringen und das sich auch mal schwarz auf weiß vor Augen zu führen. Ich sage auch immer ruhig mal mit so Brutto-Netto-Rechner vom Internet rechnen. Wie schaut's denn aus, wenn ich 2, 3 Kinder habe und nur noch 60% arbeite oder nur noch 30%, wie auch immer. Das kann man ja alles mittlerweile ganz, ganz einfach berechnen. Und das sieht man dann wirklich schwarz auf weiß, was dann möglich ist, wenn Kinder da sind. Und Kinder sind definitiv teuer, wobei ich auch sage, klar, Kindergeld kommt ja trotzdem. Also ich sage mal, man darf nicht alles nur negativ sehen. Und das Schöne ist tatsächlich auch, die ein oder andere Förderung, ich spreche jetzt speziell auch mal hier in Bayern und Baden-Württemberg an, sind tatsächlich nur möglich, wenn man Kinder hat. Also nicht alles ist schlecht mit Kindern, was die Finanzierung betrifft, sondern es gibt da auch durchaus positive Aspekte.
Cool. Ich glaube, meine Frage hast du dann jetzt auch beantwortet, die ich gerade hatte. Bei mir, also was ich jetzt bei mir gerade an Frage aufgetan hat, ich glaube, ich kenne die Antwort auch sowieso schon, aber ich weiß nicht, ob die Zuhörerin die Antwort kennt. Wenn ich so eine Finanzierung habe und ich sage dann irgendwie beispielsweise, ja, in 5 Jahren habe ich ein Kind, und dann arbeite ich jetzt nur noch Teilzeit, dann ist es ja an sich nicht möglich, irgendwie mit der Bank zu reden und zu sagen, ich würde jetzt irgendwie gern meine Rate reduzieren, dafür vielleicht eine längere Laufzeit haben. Das ist ja in der Regel nicht so flexibel, wie man das dann vielleicht gerne hätte.
Ja, genau. Also letzten Endes kommt es immer darauf an, wie die Finanzierung aufgebaut ist. Ich sage auch mal, eine Finanzierung besteht oft nicht nur aus einem Darlehensbaustein, sondern wir haben in der Regel Finanzierungskonzepte, die aus verschiedenen Bausteinen bestehen. Und da habe ich teilweise schon die Möglichkeit, auch ein flexibleres Konzept aufzustellen. Aber die Frage ist eben immer, was habe ich sonst noch wie Wünsche und Vorstellungen, was meine Finanzierung betreffen? Und ich kann halt teilweise nicht alle Vorteile nutzen, sondern ich sage immer, alles im Leben hat seine Vor- und Nachteile und letzten Endes muss ich einfach schauen, wie kann ich das Konzept passend aufstellen, dass es für mich auch passt und dass ich trotzdem noch gute Konditionen bekomme. Und deswegen sage ich immer, man sollte im Endeffekt schon mit der gleichbleibenden Rate rechnen. Auch deswegen, weil manche Kunden verleitet sind, wenn man denn dann die Rate mal verändern kann, zum Beispiel aufgrund einer Elternzeit, also nach unten zu reduzieren, dann ist man ganz oft verleitet, ähnlich wie auch bei Versicherungsbeiträgen, was die Altersvorsorge betrifft oder ähnliches, dass man das auch unten lässt, ja, also man vergisst, in Anführungszeichen, ja, oder man denkt nicht mehr dran, das wieder nach oben zu setzen. Ja. Und das kann bei der Altersvorsorge die Auswirkung haben, dass mir später schlichtweg die Rente fehlt. Und bei der Finanzierung kann es die Auswirkung haben, dass ich eben nicht zum Tag X fertig werde, so wie ich das vorher geplant habe und wie ich mein Konzept aufgestellt habe. Und das kann mir halt irgendwann das Genick brechen. Und deswegen sage ich, ist es eigentlich gar nicht so klug, da ständig mit der Rate hin und her zu spielen. Ich meine, wir gehen jetzt hier schon sehr ins Detail, das muss man sich wirklich dann im Einzelfall anschauen. Aber letzten Endes sage ich immer, im besten Fall rechne ich erstmal immer mit einer gleichbleibenden Rate und schaue dann im Konzept, wie kann ich es vielleicht noch irgendwie flexibel aufstellen, falls doch mal irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich es unbedingt ändern muss. Aber wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt von Vorteil.
Und jetzt bist du ja unsere Spezialistin für die Baufinanzierung und wir bekannterweise sind ja für die Versicherungen zuständig. Ja. Und jetzt ist es ja schon so, dass wir uns gegenseitig ja unterstützen. Ich schicke dir gerne meine KundInnen zu und sage hier, die wollen jetzt bauen oder kaufen oder wie auch immer. Und dann hast du es gerade angesprochen, Thema Versicherung. Das ist ja auch so ein Ding. Und ich persönlich sage ja immer, man braucht ja nicht nur eine reine Risikolebensversicherung. Ich kürze das mal immer so gerne mit RILV ab. Unter RILV verstehe ich eben eine Risikolebensversicherung, dass, wenn ich sterbe, eben ich Geld bekomme. Sondern ich persönlich sage auch, es muss auch noch das monatliche Einkommen gedeckt sein. Und dann kenne ich aber Leute, die dann sagen, also Leute in unserer Branche, die dann sagen, na ja, mein Gott, jetzt ist ja die Finanzierung, jetzt ist ja kein Geld da, um eben die Arbeitskraftabsicherung zu haben. Und jetzt, wie siehst du das denn mal von dem Blickwinkel jetzt, dass du finanzierst? Was würdest du den Leuten auch immer raten? Was sollen die absichern? Also jetzt von meinem Blickwinkel sage ich das ganz klar. Also eine Arbeitskraftabsicherung wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Dienstunfähigkeit bei BeamtInnen. Oder eben, dass man sagt, eine Grundfähigkeitsversicherung, also das, was gesundheitlich eben machbar ist, und eine Risikolebensversicherung dazu. Und jetzt ist die Frage, wie siehst du das denn von der Seite, von den, also nicht, was eine Bank unbedingt sagt, sondern was würdest du den Menschen empfehlen? Was sollten die auch noch an Absicherung haben?
Ja, du sagst das Wort eigentlich schon ganz richtig, das Thema Absicherung. Das heißt, ich lege immer Wert darauf, zu den Kunden zu sagen, man braucht nicht unbedingt eine Versicherung, sondern man braucht eine Absicherung, sprich man braucht einen Plan, wenn man eine Finanzierung macht. Was ist, wenn einer kein Gehalt mehr bekommt, wenn einer nicht mehr da ist? Wie sieht es dann mit dem anderen aus? Einen Plan deswegen, denn der Plan kann zum Beispiel auch so sein, dass die Kunden sagen, hey, wir haben so einen guten finanziellen Background in der Family. Papa, Mama, Oma, Opa, wer auch immer hat genug Kohle, wollen wir jetzt nicht in Anspruch nehmen für die Immobilie, weil wir wollen es ganz gerne aus eigenen Kräften schaffen. Aber wenn irgendwas passiert, dann kriegen wir da Geld. Dann sage ich, auch das kann durchaus ein Plan sein. Das Problem ist nur, dieser Plan trifft vermutlich auf die wenigsten zu. Ja, wir haben das hin und wieder mal. Dann sage ich auch, so jemand braucht vermutlich keine Versicherung oder vielleicht weniger Versicherung. Aber ich sage eben auch immer, wie sieht's denn aus? Was ist denn, wenn der Partner nicht mehr da ist oder wenn der kein Gehalt mehr hat? In der Regel ist doch nicht das Ziel, die Immobilie dann wieder zu verkaufen. Ganz im Gegenteil, gerade wenn auch Kinder da sind. Man will doch die Immobilie behalten, sprich, man muss die Immobilie des Darlehen zurückbezahlen. Aber nicht nur das, ich muss den Lebensunterhalt verdienen. Das Lustige ist ganz oft, ich sage mal so, das klassische Rollenbild ist ja oft, der Mann ist der Hauptverdiener, die Frau ist zu Hause mit den Kindern und die Männer sagen dann immer, na ja, ist doch alles kein Problem so ungefähr, wenn die Frau nicht mehr da ist, ich kann das doch dann alles locker trotzdem bezahlen. Und ich sage dann immer, ja, und die Kinder und der Haushalt, wer kümmert sich denn darum? Es ist ja nicht so, dass man dann einfach sagt, ich gehe jetzt weiterhin Vollzeit arbeiten und schmeiß dann nebenher den Haushalt und kümmere mich um die Kinder. Nein, der Mann muss entweder den Job reduzieren und kann die Kosten nicht mehr tragen oder er muss jemand einstellen, um das Ganze zu bewältigen. Also, wenn ich als Kunde sage, hey, ist für mich kein Problem, dann verkaufe ich die Bude wieder und gehe irgendwo günstig in Miete oder ziehe bei der Familie ein. dann brauche ich vielleicht keine Versicherung oder wenn ich sage, ich habe einen finanziellen Background in der Familie da. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so, ja, weil man kauft sich ja keine Immobilie, um die in diesem Fall wieder zu verkaufen, sondern ich will da drin bleiben, ich will das in meiner Familie trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, ich meine, wenn die Kinder auch noch einen Elternteil verlieren zum Beispiel, gerade deswegen auch beibehalten. Und da sage ich, da brauchen die meisten eine Versicherung und da geht es darum, ich brauche eine Todesfallabsicherung, ich brauche eine Berufs- oder Dienstunfähigkeitsversicherung und deswegen empfehlen wir es eben immer, einen Plan zu haben, sich drüber zu unterhalten und eben die bestehenden Versicherungen auch definitiv zu prüfen. Also passen die auch von der Höhe der Absicherung oder muss man die vielleicht sogar auch ergänzen, aufstocken, wie auch immer.
Genau, also das finde ich auch, also gut, dass du das oder wie du das gerade beschrieben hast, das kann man ganz gut nachvollziehen. Und was ich oft erlebe oder in letzter Zeit auch, wie oft hatten, ist, dass die Leute gesagt haben, was du mit dem familiären Background sagst, da gehe ich immer nur zum Teil mit, denn Sachen verändern sich. Also ich hatte jetzt ein Gespräch tatsächlich vor circa 14 Tagen und da ist herausgekommen, dass der Vater angefangen hat zu spielen und tatsächlich fast über 100.000 Euro weg sind. Das ist nicht Standard. Es ist nicht Standard, dass ein Vater für die Kinder 100.000 einfach bereitstellt. Es gibt es aber ganz oft. Und da war es so bei der Familie, dass die Kinder sich auch drauf verlassen haben. Das ist ja unser Erbe und das bekommen wir und das wird auch nochmal gemacht. Was ich damit nur ausdrücken möchte, ist, es passieren einfach Sachen. Jemand stirbt, jemand macht irgendwas, dass das Geld einfach weg ist. Und ich persönlich frage dann auch, weil genau das hast du gerade gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, du musst das, sondern genau ist es darum, einen Plan zu haben. Und wenn dein Plan ist, sich darauf zu verlassen, dann ist das vollkommen okay und dann ist das ja auch für uns so richtig. Persönlich finde ich es wichtig, weil auch das haben wir erlebt, dass eben ein Familienvater verstorben ist, 39 Jahre, zwei Kinder, die Frau ist da. Das heißt, das Problem ist ja nicht nur da, dass man erstmal klarkommen muss, weil man nicht damit rechnet, dass die Person stirbt. Aber wenn man dann noch umziehen muss und wenn man dann weiß, ich kann mir das Haus nicht leisten. Und auch wenn meine Frau stirbt oder ne, der andere Part, der dann eben zu Hause ist, das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, weil so emotional wie dieses Haus ist, das ist ja mein Zuhause, was es dann ist. Und wenn ich das dann aufgeben muss oder mich dann um einen Kredit kümmern muss, den so nicht mehr bewilligt bekomme, weil ich das ne, so, also das sind ja Dinge, die passieren, die finde ich auch und komplett richtig. Und deswegen schätze ich die Zusammenarbeit mit dir, dass man darüber reden muss. Denn das ist halt nicht nur High Life und ich habe jetzt mein Haus und ich will das so haben und ich kaufe mir einen tollen Zaun und tolle Möbel, sondern das ist eben etwas, was man auch mit bedenkt. Weil dann kann man nachher nicht sagen, ja, ich habe es ja nicht gewusst. Das ist ja wie Weihnachten, ne? Es passiert ja jedes Jahr irgendwie plötzlich am 24. Und dann denkt man sich, na, hätte ich mich mal gekümmert. Und dann ist es meistens eben auch zu spät, wenn man das erst macht.
Definitiv. Also ich sage das grundsätzlich auch, gerade auf Erbschaften oder auf mögliche Erbschaften sollte man sich nur verlassen, wenn es wirklich sicher ist. Und die Frage ist immer, wann ist das sicher? Also wir hören das auch ganz oft eben, wenn es ums Thema Eigenkapital geht, dass da schon über mögliche Erbschaften gesprochen wird, wann da was kommt, wo ich auch immer sage, man sollte vielleicht auch berücksichtigen, du hast schon gesagt, ja, sowas kann passieren, aber ich sage mal, das Alltägliche kann passieren. Papa, Mama, Oma, Opa kann schlichtweg ins Pflegeheim müssen. Ja, und das frisst viel Geld. Das habe ich in der eigenen Familie erfahren, wo man denkt, derjenige hat einen Haufen Kohle und da ist am Ende nichts mehr übrig. Ja? Da wird nichts mehr vererbt. Und das ist was, darauf sollte man sich deswegen wirklich nur drauf verlassen, wenn das so sicher ist und wenn einfach Unmengen an Geld da sind, dann kann ich das tun, aber ansonsten nicht. Also bin ich ganz deiner Meinung.
Und ich finde, es ist halt ein emotional geladenes Thema und das ist das Schöne, was wir auch oft festgestellt haben, denn unsere Branche, die Finanzdienstleistungsbranche, hat ja nicht unbedingt den besten Ruf. Und wie du schon mal gesagt hast, aber dadurch, dass du halt nur oder aus oder fast ausschließlich Finanzierung machst, bist du natürlich mit sehr viel mit positiven Gefühlen verbunden, weil die Leute ja ihren Traum haben möchten und du hilfst ihnen dazu, diesen Traum zu haben. Und genau dann ist es aber genau die Verantwortung zu sagen, Freunde, alles Taco, aber hier muss man eben auch aufpassen, weil am Ende, wenn was passiert, heißt es dann ja, wusste ich nicht oder ihr habt mich nicht aufgeklärt. Und ich finde, alles hat halt immer zwei Seiten und auch das, also das erleben wir ja auch in der Arbeitskraftabsicherung. Also wenn Leute sagen, ja, meine Frau oder mein Mann, der braucht es ja nicht, weil die ist ja nur in Teilzeit oder da muss man einfach mal aufschreiben, was passiert dann zu Hause? Was macht man denn zu Hause, wenn eine Person nicht da ist? Was muss man dann machen? Und selbst dafür, so viel Geld kann man ja gar nicht absichern, um jemanden zu bezahlen, der diesen Job zu Hause macht, weil versucht das mal irgendwie in Geld zu machen. Das funktioniert ja nicht. Also von daher finde ich das auch sehr spannend eben. Und die Frage, die ich noch habe für unsere KundInnen, sind ja oft im Beamtenverhältnis. Und die Frage ist, wenn die jetzt im Studium sind oder im Referendariat, gibt es irgendeinen richtigen Punkt, wo du sagst, na, vielleicht würde ich noch bis dahin warten oder sie sind ja erstmal verbeamtet auf Widerruf, dann auf Probe und dann erst auf Lebenszeit. Sagst du, es gibt irgendwie einen Zeitpunkt, muss man warten, bis man auf Lebenszeit verbeamtet ist oder sagst du, nee, wenn der Gegenpart, also der Gegenspieler quasi die Person, die dabei ist, schon irgendwie unbefristet, im unbefristeten Arbeitsverhältnis steht, dann ist es egal oder gibt es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du sagst, ja, bis dahin würde ich schon mindestens warten. Für die Banken, dass die Banken das gerne sehen wollen.
Ja, also um den Status geht es da eigentlich weniger, da spielt es weniger eine Rolle. Grundsätzlich ist, glaube ich, ein Beamter oder auch ein zukünftiger Beamter ein sehr guter Kunde für eine Bank und wird da auch so betrachtet bei der Finanzierung. Was eher zum Problem in Anführungszeichen werden kann, ist tatsächlich das aktuelle Einkommen. Denn ich muss bei der Finanzierung halt in der Regel zu Beginn an schon die Rate stemmen und die muss einfach machbar sein. Das heißt, die Einnahmen müssen passen, entgegen der Ausgaben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Referendare habe, also ein paar, die beide im Referendariat sind, dann kann es eben passieren, dass die zwar rein von der Bonität super dastehen für die Bank und jede Bank sagen wird, kein Problem, die würden die Finanzierung bekommen, aber schlichtweg das Einkommen fehlt, um die Kreditrate jetzt zu stemmen. Und dann kann es eben Punkt sein, dass man sagt, da macht es vielleicht Sinn, einfach noch zu warten. Wenn wir aber den Punkt haben, dass wir sagen, es ist einer im Referendariat und der andere arbeitet schon ganz normal, verdient ganz normal und dann ist es also überhaupt kein Problem, wenn die Rate dadurch stemmbar ist aus Sicht der Bank.
Und auf eine Sache würde ich jetzt zum Schluss nochmal eingehen wollen. Viele wissen einfach nicht, das stellen wir immer wieder fest, wen sie fragen sollen. Und zwei Dinge würde ich gern von dir nochmal zusammengefasst haben. Dann gibt es Check24 oder ich gucke mir irgendein Kreditprogramm online an. Und das ist ja unser Best Friend, den wir haben.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Ich glaube, wir haben die gleiche Frage. Wenn ich jetzt eine Immobilie finanzieren sollte, also vielleicht ist die Frage auch ein bisschen anders. Was bietet mir jetzt bei dir einen Vorteil gegenüber von, ich gehe jetzt einfach zu meiner Hausbank oder ich gebe im Internet irgendwo ein, ah, ich brauche so und so einen Kredit und dann ruft mich da irgendjemand an, beispielsweise. Da gibt es ja ganz viele Seiten. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was da so der Unterschied ist und warum es tatsächlich doch mehr Sinn macht, dich zu kontaktieren?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, wenn ich jetzt im Internet nach Konditionen schaue, ist das Problem, dass ich halt da immer nur ein paar Daten einklopfen kann. Und ich habe es vorhin schon gesagt, der Zinssatz ist halt von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Das heißt, oft ist es halt zwar vielleicht ein Indikator, in welche Richtung es gehen kann, es kann aber dann passieren, dass ich bei einem ganz anderen Zinssatz lande oder dass die Bank, die den Zinssatz vermeintlich anbietet, mich gar nicht finanziert, aus welchem Grund auch immer, oder mein Objekt nicht finanziert. Und wir arbeiten ja mit über 400 Banken zusammen, nicht umsonst. Nicht nur, weil wir sagen, wir wollen die besten Konditionen bekommen, sondern ich sage auch mal, man muss einfach die Bank finden, die eben genau dieses Objekt und diese Kunden zu den besten Konditionen finanziert. Und genau das ist eben letzten Endes unser Job. Und ich sage auch immer, wir machen halt einfach etwas mehr. Ich erkläre das auch immer so im Erstgespräch, wenn sich Kunden wundern, warum das 1,5 bis 2 Stunden dauert. Also gerade Kunden, die vielleicht vorher schon bei der Hausbank waren und da eine Viertelstunde drin saßen und die sich dann wundern, warum wir so lange brauchen und warum wir uns im Vorfeld auch noch Unterlagen zuschicken lassen, um da schon mal reinzuschauen in die Finanzen. Einfach deswegen, weil ich sage, wir wollen unsere Kunden kennenlernen. Und wir machen das nicht, weil wir gerne mehr Arbeit haben. Denn das verstehen die Kunden zu Beginn oft noch nicht. Aber nicht nur die Kunden haben mehr Arbeit, indem sie uns Informationen herbringen, sondern auch wir haben damit mehr Arbeit. Aber ich versuche es immer so zu erklären. Ich sage immer, denkt dran, wenn wir nochmal nachbohren und wenn es das 10. Mal ist, dass wir noch mehr ins Detail nachbohren, dann tun wir das eben nicht, um den Kunden zu ärgern oder um uns Arbeit zu beschaffen, sondern wir tun das, weil wir das Beste aus der Finanzierung rausholen wollen. Und das geht eben nur so, weil wir sagen, bei uns gibt es halt keine 0815 Finanzierung. Wir sagen auch ganz ehrlich, wer da keinen Bock drauf hat, mit uns zusammenzuarbeiten und unsere Fragen zu beantworten, der soll ins Internet gehen und sich da schnell, schnell eine Finanzierung machen. Das geht sicherlich für den einen oder anderen und vielleicht kriegt er da auch eine gute Kondition. Aber die Frage ist, wie schaut dann die Beratung aus? Und die Beratung hört ja nicht bei der Vertragsunterschrift auf, sondern wir sagen, wir sind ja langfristiger Ansprechpartner. Also ich sage immer, wer sich für uns entscheidet, für eine Zusammenarbeit entscheidet, der hat uns im Zweifelsfall 30 Jahre an der Backe. Eben so lange, wie lange die Finanzierung läuft. Und wie gesagt, es sind in der Regel 20, 30 Jahre, denn es kann ja immer irgendwas passieren. Die Konzepte, die wir aufstellen, sind zwar in der Regel langfristig aufgestellt, aber es kann was passieren. Es kann irgendwas passieren, dass einer stirbt. Also es kann was Negatives passieren, dass man die Finanzierung vielleicht mal umstellen muss. Es kann aber auch was Positives passieren. Es kommt eine große Erbschaft, man würde das Geld in der Finanzierung unterbringen. Es passiert sonst irgendwas, dass ich irgendwelche Fördermittel im Nachhinein nutzen kann. Auch da, oder die Konditionen ändern sich, dass ich die Finanzierung besser darstellen kann irgendwann mal. Auch da sind wir immer Ansprechpartner und stehen zur Verfügung. Und deswegen hört es eben auch nicht auf. Und deswegen sage ich, bei uns gibt's einfach mehr. Ja? Also das würde ich so als großen Unterschied bezeichnen.
Vielen lieben Dank, liebe Lilly. Das fand ich sehr informativ und vor allen Dingen, dass, ja, einmal, wenn man sich das anhört und sagt, ich will finanzieren oder es ist halt einfach so, dass ich genauso, Qualität hat halt seinen Preis und Qualität hat halt auch seine Berechtigung und ich kann immer zu Check24 gehen oder um Gottes Willen alle anderen, ne? Also ich will die hier nicht irgendwie pushen, sondern ich meine damit ein Portal, was ich online mache. Ich kann aber nur sagen, aus meiner Finanzierung, ich weiß nicht, wie war es bei dir, Christina, ich fand es auf jeden Fall schön, dass ich einen Ansprechpartner hatte. Da kannten wir uns noch nicht. Aber da war es so, dass ich einfach total froh war, dass ich bei einem Makler war. Also ich habe meine Finanzierung auch nicht selber gemacht, weil, wie ich schon sagte, mache ich keine Finanzierungen. Und als meine Tochter geboren wurde, habe ich den Part abgegeben, weil ich finde, das ist so komplex. Und ich bin froh, dass ich mich auf Versicherungen spezialisiert habe und eben Kapitalanlage und das eben in deine Hände geben kann. Und ich kann nur sagen, ich war sehr froh, dass ich jemanden hatte, den ich anrufen konnte mit Bauchschmerzen und wo ich sagte, oh, wie ist denn das? Und ich weiß nicht, wie war es bei dir, Christina? Also es ist doch auch, dass man sagt, ist doch schön, wenn man jemanden hat, der einen da auch berät.
Definitiv, das finde ich auch immer wichtig. Das ist ja auch gerade bei uns im Versicherungsbereich so. Ich brauche halt einfach irgendjemand, der da so ein bisschen Ahnung von hat, der sich damit auskennt, weil klar kann ich mir irgendwo die Infos auch selber ziehen im Internet, aber ich glaube, dass ich mir niemals so die Infos ziehen kann, wie so ein Experte oder eine Expertin das kann. Also ich glaube, so ein großes Wissen kann ich mir selber gar nicht aufbauen, auch wenn ich es versuchen würde. Ich glaube, ich würde da immer so an der Oberfläche kratzen und ja, so die Basics findet man sicherlich raus, wie man es ungefähr machen muss, aber so richtig jetzt im Detail, ich glaube, dass, wenn man sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt und es lernt, kriegt man es, glaube ich, nicht so umgesetzt wie jemand, der sich da den ganzen Tag mit auseinandersetzt.
Genau, und deswegen bin ich froh, dass wir heute diese Folge machen konnten. Und wir werden deine Kontakte dann eben nochmal reinsetzen. Wer möchte, der kann sich bei dir auch melden und vielleicht mehr auch dazu erfahren. Wir haben jetzt wirklich ja nur ganz, ganz bisschen gekratzt an der Oberfläche. Und ich, vielen Dank, liebe Lilly, dass du dir die Zeit
Dankeschön.
Genommen hast dafür.
Ich danke euch.
Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt.
Ich sehe was du nicht siehst.
Und das sind Konsequenzen.